Mir ist nichts um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, bevor wir zu dem Wort der Heiligen Schrift kommen, wollte ich Ihnen sagen, mich bei Ihnen ganz herzlich für die freundliche Einladung bedanken. Ich komme sehr gerne hierher und ich habe so gerade überlegt, ich habe in meiner Dienstzeit noch keine Gemeinschaft erlebt, zu der ich seit so einer langen Zeit immer wieder Kontakt hätte, wie eben hierher. Ich erinnere mich vor 40 Jahren, als ich in Bethel mit dem Studium begann, da meinte mein Vater, ich sollte doch mal eine Gemeinschaft suchen. Und eine Bekannte von ihm hat ihm die Adresse von Dieter Godejohann gegeben, die er an mich weitergeleitet hat. Und ich habe das liebe Ehepaar Godejohann besucht. Und sie haben mich hier eingeladen. Und ich bin an verschiedenen Orten in der Welt in der Zwischenzeit gewesen. Aber immer wieder war das für mich was ganz Besonderes, wenn ich mal hier zu Ihnen kommen durfte. Ich denke, viele von Ihnen werden mich schon gekannt haben oder in der Erinnerung haben. Für diejenigen, die mich nicht kennen, es ist ja so, ich brauche nur ein halbes Wort auszusprechen, weiß jeder. Ich habe meine Kindheit nicht in Ostwestfalen verbracht. Das stimmt. Ich komme gebürtig aus Polen und bin auf den Tag genau vor 42 Jahren und 7 Monaten nach Bielefeld gekommen. Das war am 24. Januar 1983. Und ich habe die Stadt Bielefeld, aber auch Deutschland als ein sehr gastfreundliches Land erlebt. Und ich bin sehr dankbar dafür, denn ich kam hier mittellos, konnte nur zu Last fallen. Ich kam mit meiner Frau, die hochschwanger war. Und wir konnten eigentlich nur Umstände bereiten und uns ist geholfen worden. Als ich dann nach 17 Jahren Bielefeld verließ, wiederum genau auf den Tag am 24. Januar 2000, dann konnte ich schon als gewählter Pfarrer in den Kreis Minden gehen. Also diese ganze Entwicklung hat eben hier in Bielefeld stattgefunden. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich mir das Wort der Heiligen Schrift selber aussuchen durfte, über das ich ein paar Worte Ihnen sagen möchte. Es ist ja so, dass ein Pfarrer normalerweise an die sogenannte Perikopenordnung gebunden ist. Das sind Texte, die ausgesucht wurden, die sind dann vorgegeben, wiederholen sich nicht jedes Jahr, aber alle 6 Jahre. So ist es. Ich habe in meinem Studium mal recherchiert, wann ist das letzte Mal die Geschichte von Daniel in der Löwengrube in der Perikopenordnung enthalten, also wann war sie vorgegeben für einen Sonntagsgottesdienst? Das war das letzte Mal in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts, also vor gut 100 Jahren. Übrigens eine Frage, haben Sie diese Geschichte schon mal gehört von Daniel in der Löwengrube? Wie ein Handzeichen, einfach das mit mir. Doch. Und ich gehe davon aus, mit einer an Sie als grenzenden Wahrscheinlichkeit, das war im Kindergottesdienst oder in der Jugendstunde. Also da darf über diese Geschichte gesprochen werden. In dem Gottesdienst scheint sie sehr verpönt zu sein. Sogar die KI ist an der Frage gescheitert. Ich habe gestern gefragt, ChatGPT, wann war denn das letzte Mal die Geschichte Daniel 6 in der Perikopenordnung gescheitert? Keine Antwort, kann nicht. Umso mehr freue ich mich sehr, dass ich heute hier zu dieser Geschichte was sagen darf. Diese Geschichte spielt in meinem Leben eine ganz große Rolle. Ich werde nie vergessen, einen Sonntag, das war der 16. Mai 1982, da war ich in einer Dorfkirche im Gottesdienst, die Predigt hat meine Mutter gehalten und sie hat eben zu dieser Geschichte was erzählt. Einen Tag später, am Montag, dem 17. Mai 1982, bin ich selber in eine Löwengrube geraten. In übertragenen Sinne. Damals war es eine sehr interessante Zeit in Polen. In Polen herrschte der Kriegszustand und es wurden viele Leute verhaftet. Und auch ich bekam einen Besuch, einen Tag nach diesem Gottesdienst, einen Besuch von 5 traurigen Gestalten, also Menschen von der Geheimpolizei. Und die haben mich zu einem Gespräch eingeladen und das Gespräch hat 6 Wochen gedauert. Und das, was für mich wirklich erschreckend war, als ich da in eine Zelle geführt wurde, die wirklich klein war, ein Zehntel von diesem Raum, höchstens ein Zehntel von diesem Raum. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, was das bedeutet, wenn in einem Raum kein Möbelstück sich befindet, an dem das Auge ruhen kann. Also relativ kleiner Raum, 14 Leute dort drinnen. 14 Leute und alles Schwerstkriminelle. Und man hat von Seiten der Polizei mich dorthin eingesperrt und 4 Wochen schmoren lassen, in der Hoffnung, die werden mich schon dann gar kriegen. Erst nach 4 Wochen habe ich den ersten Kontakt mit den Vernehmungsbeamten gehabt. Und das war wirklich eine Löwengrube. Als ich da reinkam, ich wollte weinen. Ich dachte, da halte ich keine Minute aus, stickig. Ich kannte eigentlich so ein Milieu überhaupt nicht. Also so richtig Löwengrube. Und doch durfte ich die Erfahrung machen, dass Gott auch dort über mir seine Hand gehalten hat, den Löwen den Rachen zugehalten. Und das Lustige an der ganzen Geschichte war dies. Diese wirklich Schwerstverbrecher, die Taten, die sie verübt haben, waren natürlich verwerflich, aber langweilig waren sie nicht. Und die haben mir vieles erzählt. Und wir haben uns dick angefreundet, sodass ich nach 4 Wochen dann zum Gespräch eingeladen wurde. Dann spielt es keine Rolle, also in welcher Gesellschaft ich vorher gewesen bin. Also Gott hat wirklich Sinn für Humor. Übrigens, durch irgendein Missgeschick bei der Zellenbelegung hat man in diese Zelle auch einen Menschen eingesperrt, der ein politischer Gefangener war und der auch gläubig war. Und wir haben uns jeden Abend in der Ecke der Zelle beide hingekniet und gebetet. Und diese schweren Jungs haben das gewähren lassen. Zu diesen Menschen habe ich noch bis heute Kontakt und in ein paar Wochen, so Gott will, werde ich ihn auch besuchen. Bloß der ist älter geworden. Als wir uns kennengelernt haben, da war er 40 und jetzt ist er schon 83. Also sowas. Naja. Übrigens, ich habe mich sehr gefreut über das erste Lied, welches wir gesungen haben, Meine Zeit steht in deinen Händen. Als ich da war in diesem Gefängnis, da hat meine Mutter mir zukommen lassen, einen Zettel eben mit diesem Vers, Meine Zeit steht in deinen Händen. Und ich habe das irgendwo an dem Gitter eingeklemmt. Ich werde nie vergessen, wie ein neuer Gefangener kam und erschrocken sagte, was ist das denn hier, eine Bekehrungszelle? Also irgendwie war das sehr ungewöhnlich. Leider musste der Zettel relativ schnell wieder weg, denn es kam ein Wächter und meinte, nee, deine Zeit ist in meinen Händen und hat das entfernt. Aber das waren seine Worte, die keine Bedeutung hatten, denn Gott hat das so geführt, dass ich tatsächlich nach einer überschaubaren Zeit wieder von dort weg durfte. Und dann war es für mich eine ganz große Freude, dass genau 11 Jahre später war der 16. Mai wieder ein Sonntag und da habe ich in Bielefeld einen Gottesdienst gehalten, der allererste Gottesdienst als Pfarrer zu dem Thema Daniel in der Löwengrube und meine Mutter war unter den Zuhörern. Also war wirklich was ganz Besonderes. Ja, und jetzt freue ich mich sehr, dass ich auch hier zu dieser Geschichte ein paar Gedanken sagen darf. Und ich möchte zumindest in Auszügen uns so bekannte Geschichte verlesen. Das hat einen Grund. Natürlich kennen wir alle diese Geschichte. Und doch, gerade bei bekannten Geschichten, läuft man sehr schnell Gefahr, dass man von lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Deswegen möchte ich einige Auszüge hier daraus uns in Erinnerung rufen. Also wir wissen so den Zusammenhang, der Prophet Daniel, einer der verschleppten Israeliten, ist in der babylonischen Gefangenschaft zu einer großen Bedeutung gekommen, war wohl recht klug und intelligent und hat sogar in der Verwaltung also eine sehr hohe Position gehabt. Und da ein paar Worte aus dem 6. Kapitel. Der Meder Darius, also der König, übernahm die Herrschaft über das babylonische Reich, als er 62 Jahre alt war. Er beschloss, 120 Statthalter einzusetzen, die über das ganze Reich verteilt sein sollten. Daniel und zwei andere ernannte er zu königlichen Bevollmächtigten. Ihnen wurde die Oberaufsicht über die Statthalter übertragen, um sicherzustellen, dass dem König aus dieser Regelung kein Schaden entstand, mussten die Statthalter den drei Bevollmächtigten regelmäßig nachweisen, dass sie ihr Amt im Sinne des Königs ausübten. Es zeigte sich bald, dass Daniel klüger war als die anderen Statthalter und königlichen Bevollmächtigten, denn er besaß einen außergewöhnlich scharfen Verstand. Deswegen überlegte sich der König, Daniel die Verwaltung des gesamten Reiches anzuvertrauen. Da suchten die anderen Bevollmächtigten und Statthalter einen Grund zur Anklage gegen Daniel bezüglich seiner Amtsführung. Aber Daniel führte sein Amt so zuverlässig und gewissenhaft, dass sie ihm nicht den geringsten Fehler nachweisen konnten. Sie fanden einfach keinen Grund zur Anklage oder Beschwerde. Da sagten sich die Männer, es gibt nur eine Sache, bei der wir Daniel fassen können, und das ist der Glaube an seinen Gott. Soweit bis jetzt diese Geschichte, Daniel in der Löwengrube, da ist natürlich das Wunder, dass er die Nacht in der Löwengrube überlebt hat. In dieser Geschichte gibt es noch mehr Wunder. Und von einem haben wir es beiläufig erfahren. Es ist nicht das Wunder, dass Daniel so klug war, dass er so eine hohe Stellung bekommen hat. Also kluge Leute gibt es nicht sehr häufig, aber schon manchmal. Was anderes ist ganz wichtig. Es wurde hier gesagt, dass die anderen Politiker, anderen Statthalter ihn an den Karren ran wollten. Schon Wilhelm Busch hat gesagt, kaum hat einer ein bisschen was, schon gibt es welche, die ärgern das. Also er hatte Leute, die ihm gegenüber missgünstig waren und die haben beschlossen, ihm am Zeug zu flicken. Soweit, so gewöhnlich. Und dann kommt etwas, was nicht in die Welt passt. Da heißt es, aber Daniel führte sein Amt so zuverlässig und gewissenhaft, dass sie ihm nicht den geringsten Fehler nachweisen konnten. Sie fanden einfach keinen Grund zur Anklage oder Beschwerde. So etwas gibt es normalerweise gar nicht. Also es gibt keinen Menschen, der nicht etwas sich hat zu Schulden kommen lassen. Und wenn man lange genug sucht, dann findet man es immer. Ich muss in dem Zusammenhang denken an einen Streich, den sich Bernard Shaw, das war ein Dramaturg in England, vor vielen Jahren erlaubt hat. Das war, glaube ich, in den 50er Jahren. Er hat an 6 am meisten angesehene Persönlichkeiten in England ein gleichlautendes Telegramm verschickt, anonym, mit dem Inhalt, es ist alles aufgeflogen, fliehe sofort. Binnen 24 Stunden war keiner mehr in England. Ja, es ist nun mal so, dass es Menschen, dass wir Menschen Fehler machen und angreifbar sind. Und hier auf einmal ist es nicht möglich. Das ist ein Wunder. Aber wie das Sprichwort besagt, wo ein Wille ist, da ist auch einer weg. Da sagten sie, es gibt nur eine Sache, bei der wir Daniel fassen können, und das ist der Glaube an seinen Gott. Und wir wissen, die haben den König, der, ich sage das sehr ungern, politische Vergleiche, aber irgendwie scheint mir dieser König dem Donald Trump ähnlich zu sein. Also der König hatte eine schon sehr hohe Meinung vor sich selber und hat sich beeinflussen lassen durch Schmeicheleien. Seine Beamten sagten ihm, also König, du bist eigentlich ein Gott, ne? Also du bist mehr als alle anderen Menschen und du solltest jetzt ein Gesetz erlassen, dass 30 Tage lang niemand zu jemand anders beten darf, als zu dir, dem König alleine. Und wer das Gebot bricht, der wird getötet, der wird den Löwen vorgeworfen. Also ein Wahnsinn. Ein König, ein Machthaber, der maßt sich eine göttliche Würde an. Und für Schmeicheleien sind die Menschen nun einmal empfänglich und der lässt sich darauf ein und besiegelt das und jetzt kann er selber das auch nicht mehr rückgängig machen. Und da war jetzt die Frage, wie wird David darauf reagieren? Und ich möchte so ein Gedankenspiel uns vorstellen. Stellen wir uns einmal vor, es würde ein solches Gesetz heute hier erlassen werden. Man dürfe unter Androhung der Todesstrafe 30 Tage lang nicht mehr beten. unter Androhung der Todesstrafe dürfe man 30 Tage lang nicht beten. Ich dachte immer, das ist absurd, sowas zu denken, aber in der Corona-Zeit wurde uns zwar keine Todesstrafe angedroht, aber Gottesdienste durften auch nie gehalten werden. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Wie würden die Menschen wohl heute reagieren auf ein solches Gebot? 30 Tage lang nicht beten. Ich denke, es würden sich sehr schnell drei Gruppen herauskristallisieren. Eine, mit Sicherheit die größte, würde sagen, was? 30 Tage lang nicht beten? Was für ein Quatsch. Wir beten doch schon viel länger nicht mehr. Ist eigentlich komisch, dass die Regierung eine solche Bestimmung erlässt, beschäftigt uns aber nicht weiter. Dann würde es vermutlich eine schon wesentlich kleinere Gruppe von Menschen geben, die würden sagen, nein, also es geht überhaupt nicht. Also egal, ob wir fromm sind oder auch nicht, aber da überschreitet die Regierung gehörig ihre Kompetenzen. Da müssen wir jetzt eine Demo machen und wir müssen auch Zeichen setzen und dagegen protestieren und das lassen wir uns nicht gefallen. Und da wird schon vielleicht mal was organisiert und so weiter und sagt einer, ja, wisst ihr, aber da steht die Todesstrafe drauf und wir können schon darauf vertrauen, dass sie auch vollstreckt wird, wenn wir dagegen vorgehen. Und dann wird man sich das weiter überlegen und sagen, naja, es ist zwar wirklich ungehörig, was die Regierung beschlossen hat, auf der anderen Seite Kosten-Nutzen-Rechnung, die 30 Tage, die gehen auch rum. Also da gehen wir erstmal auf die Taufstation und im Herzen wissen wir, dass wir dagegen sind, gegen diese Bestimmung. Ich will jetzt überhaupt keinen Stab über diese Einstellung brechen, weil die Angst ist schon eine große Macht, die einen Menschen zu vielen verleitet, das man sonst nicht gemacht hätte. Aber eines kann ich mit Sicherheit sagen, eine solche Haltung würde den Machthaber in keiner Weise von dem Wert des Glaubens überzeugen. Damit hätte er ja gerechnet, dass die Leute kneifen. Und dann würde es vielleicht einzelne Menschen geben, vielleicht auch nur einen, der würde sagen, was? 30 Tage lang nicht beten? Da könnte ich auch gleich 30 Tage lang nicht atmen. Denn das Gebet ist ja der Atem für die Seele. Und dem beuge ich mich auf gar keinen Fall. Und genau das ist es, was Daniel gemacht hat. Übrigens, ich fand das so wertvoll und so beeindruckend. Da wird uns nicht berichtet, dass Daniel erstmal sich große Gedanken gemacht hätte sich mit jemandem beraten oder auch eine Demo organisiert oder auch schon ein Netzwerk aufgebaut, das ihn dann vielleicht mal retten wird und so weiter. Nein, als ob es ihn gar nicht anginge, nachdem das Gesetz verkündet wurde, heißt es hier, er ging in das obere Stockwerk seines Hauses, wo er die Fenster, die nach Jerusalem zeigten, immer geöffnet hielt. Trotz des Verbotes kniete er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er auch sonst zu tun pflegte. Ich bin unheimlich beeindruckt von dieser Schilderung. Also einmal ist hier von der Angst überhaupt nicht die Rede. Man könnte sagen, das rutscht ihm da am Muggel vorbei. Er geht einfach in sein Zimmer und betet und dann etwas ganz Wichtiges, wie er es auch sonst zu tun pflegte. Wie er das auch sonst zu tun pflegte. Wissen Sie, es ist ein Unterschied, ob man einmal ein Zeichen setzt, sei es auch mit christlichen Halten, weil es aus irgendeinem Grund auch passt, aber vorher da nicht viel Gemeinschaft mit Gott hatte. Das kann man machen, man kann ein Zeichen setzen, aber das hat auch keinen Inhalt und keine Substanz. Hier geht aus dieser Schilderung heraus, er lebte nun mal mit Gott. Das Gebet, der Atem für die Seele, und weil er das in guten Zeiten tat, konnte er das auch in schlechten Zeiten tun, ohne Angst. Ja, weiter ist er so ergangen, wie man sich das so vorstellen konnte. Er wurde sehr schnell angezeigt. Dem König wurde das unter die Nase gerieben, dass jetzt einer gegen das Gebot verstoßen hat. Und wurde ihm gleich gesagt, und jetzt kannst du, König, auch selbst das Gebot nicht aufheben, ist besiegelt, also es muss so sein. Und da kommt etwas in diese Geschichte, das auch ein Wunder ist. Dann dieser König, der so überheblich war, dass er sich göttliche Würde selber geben wollte, stellt auf einmal fest, dass er ein Spielball ist, nur in der Hand von seinen Mitarbeitern. Und dann kann er zwar nicht verhindern, dass Daniel in die Löwengrube geworfen wird, aber dann sagt er Worte: Daniel, dein Gott, den du so treu vererbst, möge dich retten. Das muss man sich vorstellen. Ein solcher Mensch, der so eingebildet war, so gottlos, plötzlich setzt er seine Hoffnung auf Gott. Und dann wird auch berichtet, dass als Daniel da in die Löwengrube geworfen wurde, der Eingang wurde versiegelt, der König auf einmal eine schlechte Nacht hatte, konnte nicht schlafen, sorgte sich. Und dann auch am nächsten Morgen rief er Richtung dieser Löwengrube: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, den du so treu verehrst, vor den Löwen gerettet? Wieder etwas, was man sonst nie vermutet hätte, dass dieser überhebliche König jetzt Daniel bescheinigt, dass er Daniel, dem lebendigen Gott, dient. Und da kommt jetzt das Wunder, das wir kennen. Es stellt sich heraus, Daniel ist heile geblieben über die Nacht. Und da heißt es, der König war überglücklich und befahl Daniel, aus der Löwengrube zu befreien. Und dann bekennt der König Darius den Glauben an den lebendigen Gott. Und all das geschehen dadurch, dass Daniel seinem Glauben treu geblieben ist. Und letztendlich die Ursache war, dass die Feinde von Daniel ihm anzüchtigen wollten und haben genau das Gegenteil erreicht und hätten von sich mit Fug und Recht behaupten können, wir sind ein Teil jener Macht, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Es muss uns alles zum Besten dienen. Und nun sind wir auch in einer Situation, wo wir häufig uns vorkommen wie ein Spielball in der Hand eines blinden Schicksals, ausgesetzt Ungerechtigkeiten, Unrecht. Wie gut, dass wir es wissen dürfen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Amen. Ja, jetzt wird, glaube ich, ein Lied vorgetragen.